Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext für den heutigen Heiligabendgottesdienst wollen wir hören auf einen Vers eben aus diesem Evangelium, was wir in der zweiten Lesung schon hörten. Wir wollen hören auf Matthäus 2, den Vers 11. Dort heißt es: Und die Weisen gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für die Überlieferung, die wir in deinem heiligen und lebendigen Wort haben, die uns künden von deiner Geburt, die uns erzählen von dem, was passiert ist, aber indem du auch heute noch gegenwärtig bist, wo du sprichst, Herr. Und du schenkst uns jetzt diesen Predigtvers, diesen Vers 11 aus diesem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Herr. Und wir wollen hören auf das, was du uns aus diesem Vers zu sagen hast für unser Leben, für unseren Glauben. Dass wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt, Herr. Dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten Geburtstag, Sie würden jetzt 60 oder 70 und Sie würden mich und meine Familie zu Ihrem Geburtstag einladen. Sie hätten mir auch durch Ihre Ehefrau, aber auch selber dezent mitgegeben, was Sie sich wünschen würden, hätten so gesagt, so nach dem Motto, an der und der Flasche Rotwein hätten Sie Spaß oder die und die Bibelausgabe wäre ganz besonders was Tolles halt nicht und Sie würden jetzt meinen Besuch erwarten. Jetzt käme nun der große Festtag, ich würde Ihrer Einladung nachkommen, würde bei Ihnen klingeln halt, Sie machen die Tür auf, aber anstatt Ihnen zu gratulieren, würde ich schnurstracks mit meiner Frau und meiner Tochter bei Ihnen ins Wohnzimmer gehen. Hätte auch einen Arm voll Geschenke, aber da würden Sie nichts von bekommen, sondern meiner Frau, da würde ich eine neue Armbanduhr schenken halt nicht und neue Handtäschchen. Meine Tochter bekäme ein neues Handy halt, einen neuen Schuhranzen und sowas alles halt nicht. Und wir würden uns dann köstlich amüsieren und Sie würden in der Ecke stehen. Was würden Sie denn dann von mir denken? Da würden Sie sagen, also bei dem Pastor Latzel, da ist irgendwie nicht alles richtig. Nicht? Also der hat das nicht so verstanden, wie das für ein Geburtstag ist. Der Geburtstag hat, der bekommt doch die Geschenke. Und nicht die Gäste untereinander beschenken sich da irgendwie. Das, was ich Ihnen gerade geschildert habe, das klingt ein bisschen anormal. Bei denjenigen, die schon am Geburtstag waren, die wissen, ich bringe auch anständig was mit, halt, selbst wenn ich meine Familie dabei habe. Aber so absurd ist diese Geschichte gar nicht, weil, wissen Sie, an Heiligabend verhalten wir uns fast alle so. Die Geschenke, die wir eingepackt haben, die sind dann für die Oma und Opa oder für die Enkelkinder, für die Ehefrau. Aber der Herr Jesus, kriegt der bei Ihnen heute Abend was zum Geschenk? Und wissen Sie, unser Herr und Heiland, der fordert Geschenke ein. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir unserem Gott Geschenke zu bringen haben. Und darum soll es heute Abend in dieser Predigt gehen, um das, was wir Jesus schenken sollen. Und da hilft uns dieser Predigtvers ganz enorm, denn da stehen ganz drei wichtige Geschenke drin, die wir dem Heiland zu bringen haben. Nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir sollen es genauso machen wie die Weisen. Wir sollen dem lebendigen Gott diese drei Dinge bringen. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Keine Angst, jetzt geht es nicht ans Portemonnaie oder Sie müssen jetzt auch nicht irgendwelche Harzprodukte mit Öl versetzen und die herstellen. Nein, diese Dinge stehen in der Bibel für Symbole und dem wollen wir nachgehen in dieser Predigt. Ich habe die Predigt überschrieben, was wir Jesus schenken sollen. Das erste Geschenk des Goldes, das zweite Geschenk des Weihrauches und das dritte Geschenk der Myrrhe. Der erste Punkt der Predigt, das Geschenk des Goldes. Und das ist das Geschenk des Glaubens. Also keine Angst, geht heute nicht ans Portemonnaie. Heißt jetzt nicht, dass Sie heute Abend, wenn Sie rausgehen, ganz viel in den Klingelbeutel legen sollen oder Martini nochmal eine Überweisung schreiben sollen. Das Geld ist nicht notwendig. Das, was Gott von Ihnen haben möchte, ist nicht Geld. Das braucht er nicht von Ihnen. Was Gott von Ihnen haben möchte, ist Ihr Glauben. Und der Glaube ist das Kostbarste, was Sie haben. Und Gold steht ja nicht nur heute in unserer Gesellschaft, schon immer in allen Zivilisationen, für das Kostbarste, was Menschen haben. Und das möchte Gott. glauben. Immer und immer wieder in der Bibel ruft er Menschen zum Glauben auf. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Habt ihr keinen Glauben, so seid ihr verloren. Habt ihr aber Glauben, so habt ihr ewiges Leben. Wenn Sie in die Kirche reinkommen, wir haben da vorne das Banner, nicht? Da steht drauf, sola fide, allein der Glaube, darauf kommt es an. Und den sollen wir bringen. Übrigens ist das jetzt keine willkürliche Auslegung von mir, sondern die Bibel selber vergleicht das Gold immer wieder mit dem Glauben. Wenn Sie nachlesen, Offenbarung 3, wo da heißt, holt euch Gold von mir, oder in den Petrusbriefen, wo es da heißt, nicht, dass der Glaube geläutert wird, genauso wie das Gold halt nicht, das auch geprüft werden muss durch das Feuer. Also die Bibel selber vergleicht Gold mit dem Glauben und ist das Wichtigste, was du, was sie haben, ihren Glauben, worauf sie vertrauen, was Fundament ihres Lebens ist, worauf sie sich verlassen. Nicht ihr Sparkonto, nicht ihre Gesundheit, auch nicht ihre tolle Ehefrau, toller Ehemann sind das Wichtigste, was sie haben, sondern das, worauf sie sich gründen. Und das muss der Glaube an Jesus Christus sein. Und den fordert Gott ein. Das sollen wir ihm schenken. Und jetzt kommt das Wunderbare. Wir sollen es Gott schenken, aber er setzt uns in die Lage, dass wir ihn beschenken können. Der zu Beschenkende gibt uns alles, damit wir es ihm schenken können. Denn Glaube ist nicht etwas, was wir selber produzieren müssen, sondern was selber Gabe des lebendigen Gottes ist. Die Bibel lehrt, dass niemand an Jesus, an Gott glauben kann, es sei denn durch den Heiligen Geist, der ja selber Gott ist. Aber darum müssen wir Gott bitten. Das ist etwa so, als wenn Sie Ihrer Ehefrau zu Weihnachten Diamant-Collier schenken würden für 25.000 Euro, die aber Ihnen vorher 250.000 Euro gegeben hat, damit Sie überhaupt was Gescheites schenken können. So ist es mit dem lebendigen Gott und mit dem Glauben. Allerdings müssen Sie natürlich das, was Ihnen Ihre Frau gibt, das müssen Sie auch zum Juwelier bringen, halt nicht. Und so ist es auch mit Gott. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen, den müssen wir aber in unser Leben hineinlassen, damit wir dann den Glauben zum lebendigen Gott zurückbringen können. Ohne Heiligen Geist können wir nicht an Jesus Christus, können wir nicht an Gott glauben. Dann ist es irgendwelcher Aberglaube oder irgendwelcher verfälschter Gottesglauben, aber nicht der Glauben, von dem die Bibel bringt. Aber den sollen wir Gott schenken. Wir sollen ihm unseren Glauben schenken, unser Vertrauen. Und diesen Glauben, den bekommen wir an einem besonderen Ort. Diesen Glauben gibt es nicht überall. Also können Sie in die Moschee laufen oder in den Buddha-Tempel, da kriegen Sie alle möglichen fremden Glauben gezeigt, aber nicht den wahrhaftigen Glauben. Sie brauchen auch nicht irgendwelche Jakobswege zu laufen halt oder sich nicht als morgens so als Naturliebhaber da einen Sonnenaufgang auf den Berg zu stellen und gucken, wie die Sonne aufgeht. Da finden Sie Gott nicht. Den Glauben an Gott, den Glauben an Jesus Christus finden Sie nur an einem Ort, hier in der Bibel. Auch das ist nicht meine eigene Idee, das steht so in der Schrift drin. Römer 10, 17, lesen Sie es bitte nach. Da heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. Also wenn Sie Glauben haben wollen, dann müssen Sie in die Schrift gehen. Das ist der Ort, wo dieses Geschenk, was wir Gott bringen sollen, zu finden ist. Also, als wir klein waren, meine Geschwister und ich, da wussten wir an Heiligabend, wo die Geschenke zu finden sind bei meinen Eltern zu Hause. Die waren nicht bei uns im Hühnerstall, die waren auch nicht bei uns in der Garage, die waren auch nicht in der Toilette unten im Keller. Die waren an einem ganz gewissen Ort. Die waren unterm Tannenbaum im Wohnzimmer, immer an derselben Stelle. Das war klar. Da wussten wir, wo die Geschenke waren. Und genauso können wir wissen, wo Glaube an Jesus Christus zu finden ist. Im Wort Gottes. Und nirgends anders. Glauben Sie, wenn Sie irgendwo anders Glauben an Gott suchen, da wird der Widersacher Sie verführen und mit Falschinformationen füttern und Sie bekommen einen falschen Glauben, einen Glauben, den der lebendige Gott nicht haben will. Denn wenn er eins nicht abkann, dann ist es ein gefakter Glaube. Erster Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, sollst keine anderen Götter haben neben mir, keine fremden Glauben. Bitte, immer nur so glauben, wie es die Schrift sagt. Und das Tolle ist, das darf ich Ihnen als Pastor erzählen, halt nicht, es ist ein wunderbarer Beruf, den ich habe, nicht nur, dass ich eine ganze Menge Geld kriege, nein, es ist auch wunderbar, dabei zu sein, mitzuerleben, wenn Menschen zum lebendigen Glauben finden und dann das Geschenk zu Gott zurückgeben. Das heißt, wenn sie zur Wiedergeburt kommen, wenn sie den Heiligen Geist bekommen, halt nicht, das ist ja wunderbar. Ich sage immer, Pastorenamt, das ist so ein bisschen wie Hebamme sein, halt nicht. Und so wie ein Hebamme ein toller Beruf ist, wenn man Leben auf die Welt bringt, so ist es was Tolles, wenn geistliches Leben erweckt, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ich darf schon mal leben, Menschen begleiten, die auf der Suche sind nach lebendigem Glauben. Die fragen dann, wie kann man den Glauben haben? so richtig festen Glauben. Dann sage ich immer, Sie müssen in der Bibel lesen, jeden Tag. Und dann müssen Sie die Hände falten und sagen, Herr, bitte offenbar du dich mir, gib mir deinen Geist. Manchmal klappt das nicht sofort, dann frage ich die Leute, wie sieht es denn aus mit deiner Sünde? Und dann weiß man sofort nicht, wenn die an einer anerkannten Sünde festhalten, warum der Geist nicht spricht. Aber wenn sie das dann noch unter das Kreuz gebracht haben, dann ist es immer wieder dasselbe, dass früher oder später der Herr einschlägt, die Menschen zum Neuen geboren werden halt und zum Glauben kommen und dann den Glauben Jesus Christus bringen. Das ist was Wunderbares. Und den sollen wir Gott bringen. Und nicht nur einmalig bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt unserer Geistlichen, sondern immer und immer wieder. Und nochmal, zu finden ist der Glaube, den wir dann zu bringen haben, in der Schrift. Und ich weiß nicht, wie das mit Ihren guten Vorsätzen für 2017 aussieht. Aber ich habe da mal eine Idee für Sie, wenn Sie noch händeringend suchen halt, nicht? Lesen Sie doch 2017 nochmal die Bibel als Ganzes durch. Das sind etwa so 3 Kapitel pro Tag halt. Da gibt es Bibellesepläne, kann ich Ihnen auch gerne eingeben halt. Das wäre mal ein guter Vorsatz. Und wenn Sie da drin lesen und wirklich Gott bitten, dass er sich Ihnen zeigt und Glauben erzeugt, dann werden Sie merken, wie Glaube neu entsteht oder wenn Sie schon im Glauben stehen, wie Ihr Glaube gestärkt wird. Denn das ist das Geschenk, was Gott einfordert, was wir ihm geben sollen und was wir ihm zu schenken haben. Unseren Glauben, der symbolisiert es eben hier in dem Gold, das eben die Weisen Jesus gebracht haben. Das ist das erste Geschenk, das Geschenk des Goldes steht für das Geschenk des Glaubens. Ein zweites Geschenk, das wir Jesus, das wir dem lebendigen Gott machen sollen, ist das Geschenk des Weihrauches und das ist das Symbol für das Geschenk der Anbetung. Der Weihrauch steht für die Anbetung. Im alten Israel ist es so gewesen, dass zuerst in der Stiftshütte, aber später auch im Tempel, wenn Gott besondererweise angebetet und gelobt wurde, Opfer gebracht wurden. Und dass bei den Opfern, wenn die Stiere, wenn die Lämmer, wenn die Tauben geschlachtet wurden, dann eben bei dem Feuer, in dem sie verbrannt wurden, Weihrauch beigegeben wurde halt. Das war ein besonderes Zeichen der Anbetung. Das war übrigens so, dass bei diesen Opfern im Tempel nur bei den Opfern, die direkt zu Gott gingen, Weihrauch beigegeben werden durfte. Wenn beispielsweise ein Mensch kam, der Sünde getan hatte und ein Schuldopfer bringen musste, wurde ausdrücklich in der Bibel verboten. Da darf kein Weihrauch beigegeben werden, weil es für den Menschen ist, nicht für Gott. Nur zur Ehre Gottes durfte eben der Weihrauch beigegeben werden. Und im ersten Christentum, die hatten da noch ein anderes Verständnis für Weihrauch, da war es so, dass die häufig gezwungen wurden im Römischen Reich, in den Verfolgungssituationen, nicht nur vor den Kaiserbildern anzubeten, weil die römischen Kaiser so im ersten nachchristlichen Jahrhundert sich ja auch für Götter hielten, sondern sie sollten auch Weihrauch darbringen vor den Standbildern in einzelnen Städten. Und das haben die ersten Christen natürlich verweigert, weil sie gesagt haben, Weihrauch, Anbetung gebührt nur dem lebendigen Gott. Also die Menschen der Antike hatten da ein Verständnis für, dass eben Weihrauch das Zeichen für die Anbetung ist halt. Und hier kommen jetzt die Weisen, und das sind weise Männer, die wussten das natürlich auch, die kamen, um anzubeten. Auch als sie bei Herodes sind, nicht, da sagen sie nicht, wir wollen da mal kommen, mal gucken, halt mal so ein paar Bildchen malen, damit wir das unseren Frauen zu Hause zeigen können im Morgenland, sondern wir sind gekommen, um den neugeborenen König der Juden anzubeten. Und weil sie anbeten wollen, bringen sie natürlich Myrrhe mit und bringen dem lebendigen Gott dieses Zeichen. Und das ist ja nicht irgendwie jetzt einer auf dem Thron sitzen da, weiß der Kuckuck, was für ein allmächtiger Mensch der da ist, sondern das ist in einem Viehstall im Trog liegend ein Baby. Aber die wissen, das ist der lebendige Gott. Und da fallen sie vor diesem lebendigen Gott auf die Knie und beten ihn an. Und dieses Geschenk der Anbetung, das sollen auch wir bringen. Das sollen auch wir tun. Also nochmal, wir müssen jetzt nicht irgendwelchen Weihrauch herstellen oder irgendwie gucken im Versandhandel, im Internet, dass wir da sowas kriegen und dann, was weiß ich, dreimal am Tag unser Wohnzimmer damit erfüllen halt. Nein, wir sollen Gott anbeten. Das ist das, was er möchte. Anbetung. Das muss man vielleicht heute Abend nochmal erklären, weil so Heiligabend sind ja nicht nur treue Kirchgänger hier, da sind dann ja auch Menschen von außen, Menschen, die nur einmal im Jahr kommen halt, nicht, denen sei es erklärt. Anbetung ist etwas anderes als Dankbarkeit. Es gibt 5 unterschiedliche Gattungen von Gebet. Es gibt als erstes das Bittgebet. Das muss man keinem erklären, das machen sie alle. Nicht? Bitte gib mir, gib meiner Frau, meiner Ehe, meiner Tochter, bitte, bitte, bitte. Alles in Ordnung, alles ist die erste Form des Betens. Die zweite Form des Betens ist das Danken. Das können schon viele nicht mehr halten. Nicht? Die bitten zwar immer, aber sagen nicht Danke. Schon gar nicht dem lebendigen Gott. Möchte ich Ihnen Rat geben, halt immer schön danken. Gott sagt als Erfolgsrezept für vollmächtiges Beten, bittet Gott stets mit Danken. Bittet Gott stets mit Danken. Und so wie wir Menschen es gerne haben, nicht wenn unsere Kinder uns Dankeschön sagen, so erst recht der lebendige Gott. Nicht? Also Danke, Bet als zweites. Dritte Art des Gebets ist das Klagegebet, das dürfen wir machen. Wir dürfen Gott auch Klagen bringen, halt nicht. Vierte Art ist Sündenbekenntnis. Und die fünfte und höchste Form des Gebets ist die Anbetung oder auch Lobpreis, ist die Anbetung. Da fragen dann meine Konfirmanden, wenn ich denen das erkläre, Olli, was ist denn der Unterschied zwischen Dankbarkeit und Anbetung? Das erschließt sich denen nicht sofort. Da erkläre ich ihnen das. Ich sage, wenn ihr so in 3, 4 Jahren eure erste Freundin habt und die Freundin für euch einen Kuchen gebacken hat, nicht, und euch eingeladen habt, nicht, und dann alles schön bereitet habt und ihr sagt, Dankeschön, liebe Freundin, für den Kuchen, für den Kaffee, den du gemacht hast, dann hat das einen Anlass, wo ihr dankbar seid. Anbetung ist, wenn er vor dir sitzt und sagt, was hast du schöne Haare und was hast du eine schöne Nase und du bist überhaupt die Wunderbarste und die Tollste, obwohl sie fettige Haare hat, aussieht wie sonst irgendwas, halt nicht, einfach nur schwärmen von dir. Das ist Anbetung, dass man einfach in Verzückung gerät, weil man so verliebt ist, dass man wirklich das aus einem rausbricht. Das ist Anbetung. Beides sollen wir Gott bringen, die Dankbarkeit, keine Frage, aber eben auch die Anbetung. Das ist die höchste Form von Gebetsfrömmigkeit. Dass man Gott nur noch lobt, egal wie es einem geht, ob es mir schlecht geht, ob es mir gut geht, ob das geklappt hat mit der Chemotherapie, ob das hingehauen hat mit meinen Kapitalanlagen oder auch nicht. Dass ich mich hinstelle und Gott lobe und preise. Ist übrigens auch wieder so ein Befehl, den Gott in der Bibel immer wieder gibt, nicht? Lobt mich, nicht? Halleluja, dieses Wort, was immer wieder in der Bibel steht. Hebräisches Wort heißt, lobt Gott, preist Gott halt, nicht? Betet ihn an. Also nicht für irgendwas, was tatsächlich geschehen ist, Danke zu sagen. Das sollen wir auch tun. Sondern einfach aus uns selber heraus. Übrigens auch als Jesus beten lernt, spielt Lobpreis eine große Rolle. Erst kommen wir die ganzen Bitten, nicht? Tägliche Brot, Vergebung der Schuld, all diese Dinge. Und dann zum Schluss, dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit halt, nicht? Das ist Anbetung. Nicht? Einfach nur sagen, was bist du für ein großer und fantastischer Gott halt, nicht? Ich schmeiß mich vor dir auf die Knie, du bist alles, ich bin nichts. Und ich preise dich in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht, du der ewige Herrliche. Das ist Anbetung. Und schwärmen von diesem Gott. Das ist Anbetung. Und das ist unserem Gott wohlgefällig. Auch das ist etwas, wozu euch der Geist führt. Also wenn du im Glauben stehst, also viel in der Bibel gelesen hast, Gott dich erreicht hat mit seinem Heiligen Geist, du an ihn glaubst und du im Glauben wächst, kannst du daran sehen, wie weit du im Glauben gekommen bist. Denn das ist eine Form, wirklich, wenn du sehr weit gekommen bist in deiner Frömmigkeit, dass du automatisch immer wieder in dieser Verzückung bist. Mensch, der weit im Glauben ist, der in lebendiger Beziehung mit Jesus Christus lebt, für den ist es nicht mehr wichtig, halt nicht, also wann die nächste Beförderung kommt, halt nicht, oder wie das aussieht, halt nicht, mit den Kindern, mit der Ehe, der Staffel, alles beten. Aber das Wichtigste für den ist die Anbetung, dass er wirklich in diesem Lobpreis steht. Und das ist Gott wohlgefällig. Und dazu möchte ich euch aufrufen, bringt das Gott als Geschenk. Und ihr werdet selbst die Beschenkten sein. Glaubt mir, dieser Gott lässt sich ja nicht schenken, das muss man auch mal sagen. Gott lässt sich nichts schenken. In meiner alten Gemeinde hat mein alten Bruder, der alte Bruder Bottenberg, ganz gläubiger Mann, und hat mich irgendwann mal so zur Seite genommen. Dann hat er mir so eine Geschichte erzählt, wie er ein junger Mann war halt. Da war er bei einer Evangelisation und da war ein feuriger Evangelist und dann hat er gepredigt und hinterher hat er noch einen Spendenaufruf gemacht halt, nicht? Und er hatte gerade sein Lehrlingsgehalt bekommen. Der kriegt das immer in der Woche ausgezahlt. Das waren damals 5 D-Mark. Jetzt wollte er eigentlich nach der Evangelisation noch ein bisschen in die Stadt und so hoch die Tassen halt, nicht? Aber er hatte sich genau angesprochen gefühlt. Und er wusste, die 5 D-Mark kann ich nicht behalten. Ich muss meinen ganzen Wochenverdienst in Kollektenbeutel legen halt, nicht? Und das hat er getan halt, nicht? Aber er ist fröhlich aus dem Evangelisationszelt nach Hause gegangen, konnte jetzt nicht eben in die Stadt gehen, weil er keine Kohle mehr hatte, konnte nicht mit seinen Freundchen ein Bierchen trinken, ging nicht halt, nicht? Und dann kommt er nach Hause und dann sagt die Oma zu ihm, sag mal, was war denn los? Wo bist du denn gewesen? Denkt, du wolltest in die Stadt gehen? Sagt er, nee, ging nicht, hat das erzählt. Und dann ist die Oma hingegangen, hat ihm 10 D-Mark gegeben. Und dann hat er gesagt, das vergiss nie den Menschen zu sagen, Gott lässt sich nicht schenken. Jetzt könnte ich Ihnen viele, viele, viele andere Geschichten sagen. Wirklich, Gott lässt sich nicht schenken. Jetzt nicht, dass Sie denken, so nach dem Motto, ich schmeiße mal ganz viel in den Kollektenbeutel halt nicht, dann kriege ich das doppelt wieder zurück. Das, also dieses Missverständnis davor bewahrt. Aber glauben Sie mir, die Aussage, Gott lässt sich nicht schenken, die ist 100%ig wahr. Und wenn wir Anbetung bringen, also nicht jetzt das Geld, unsere Anbetung bringen, dann gibt Gott es 100-fältig zurück. Da werden wir die beschenken. Und dazu möchte ich Sie, möchte ich dich und Sie aufrufen halt, nicht? Betet den lebendigen Gott an, wie eben hier die Weisen. Fallt auf die Knie und verherrlicht ihm. Gebt ihm den Lobpreis. Und ein drittes und letztes, was die Weisen schenken und was wir auch schenken sollen und dürfen, das Geschenk der Myrrhe, das ist das Geschenk der Leidensbereitschaft. Die Myrrhe war in der Antike ein Betäubungsmittel. Also die Myrrhe hat verschiedene Funktionen gehabt, aber unter anderem wurde sie in der Medizin in der damaligen eingesetzt als Betäubungsmittel. Sie linderte Schmerzen, das hat man auch mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, hat Fieber gesenkt und hat auch bei beispielsweise Thrombosen geholfen. Und wir wissen das auch, dass als Jesus gekreuzigt wird, man ihm Wein mit Myrrhe vermischt geben will. Das hat den Hintergrund, dass wenn er eben den Alkohol getrunken hätte, eben mit der Myrrhe, dass dann diese Schmerzen geringer gewesen wären. Wenn er so ein bisschen benebelt gewesen wäre, dann wäre das Leiden nicht ganz so arg gewesen. Und wir wissen, was unser Herr und Heiland gemacht hat. Er hat die Myrrhe abgelehnt. Er hat sie weitergegeben. Er hat sie nicht angenommen. Er war bereit, für uns zu leiden. Und die Myrrhe steht für die Leidensbereitschaft. Schon in der alten Kirche haben die alten Ausleger das immer wieder so ausgelegt. Und auch wir sollen nicht so sein, dass wir den Leiden ausweichen in dieser Welt, wenn es um Nachfolge geht, sondern wir sollen leidensbereit sein. Jesus ruft die Menschen in die Nachfolge und sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr das Kreuz auf euch nehmen. Der ist nicht so wie manche Wohlstandsevangelisten aus Amerika oder aus Afrika, die dann sagen, wenn du Jesus glaubst, dann wird alles nur noch besser, die Ehe läuft besser, du verdienst mehr Geld, die Gesundheit läuft auch besser. Sondern Jesus in der Bibel sagt, ja, du wirst gesegnet werden, wenn du mir nachfolgst, aber du wirst auch Leiden erleben und erfahren. Christen müssen Leiden erleben. Und da möchte ich uns zu aufrufen, dass wir auch leidensbereit sind. Nicht, dass wir uns zurückziehen und wegducken, sondern dass wir bereit sind, für Jesus, für den lebendigen Gott auch Leiden zu tragen. In der letzten Woche, als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist Gott mir mit ganz vielen Dingen hinterhergekommen, wo er mir das einfach nochmal deutlich gemacht hat und gezeigt hat. Ich habe beispielsweise in einem Artikel gelesen über die Riga Märtyrer. Da gibt es in Riga einen Märtyrerstein, der vor einigen Jahren neu aufgestellt worden ist, weil die Kommunisten den zerschlagen hatten. Da ging es darum, dass nach dem Ersten Weltkrieg, als die Kommunisten für eine gewisse Zeit das Baltikum besetzt hatten, dass sie dort ganz furchtbare Dinge getan haben an der deutschen Bevölkerung, dass sie Tausende von Deutschen getötet haben und eben ganz viele Pastoren. Und auf diesem Rigaer Stein, der in Riga jetzt mittlerweile besteht, sind über 40 Namen von Pastoren, die getötet worden sind. Und von denen sind fast alle in der Lage gewesen zu fliehen, weil die hatten Verbindungen. Ein Traugott Hahn, der war schon auf der Flucht, ist wieder zurückgegangen und hat sich beim Leiden nicht weggeduckt. Und einen, den habe ich dann gelesen, Paul Wachsmuth hieß der war Pastor in Riga, in der Diakonissenanstalt dort. Als dann die Kommunisten waren, kriegte er das Angebot zu fliehen, aber die Diakonissen, die dort waren, die Frauen, die wären dann ohne Pastor geblieben. Dann ist er da geblieben, ist nicht weggegangen, ist geblieben, hat das Leiden getragen Das sind furchtbare Dinge gewesen Die sind dann in Mittau inhaftiert gewesen Da hat er morgens und abends Andachten für die Diakonissen gehalten und für andere Frauen, die mit inhaftiert waren, die später dann berichtet haben, wie ihnen das geholfen hat, wie diese Predigten sie auferbaut haben. Und dann kamen Befreiungsverbände, die das Baltikum wieder freigemacht haben für einige Zeit Und haben dann die Kommunisten einen Marsch gemacht bei minus 15 Grad von Mittau nach Riga. Auf diesem Marsch sind annähernd die Hälfte der Frauen umgekommen, wurden mit Messern erstochen, also Diakonissen erschossen, alles Mögliche. Und er war dabei, hat den Sterbenden beigestanden Und schließlich, als sie in Riga waren, dann auch von den Kommunisten umgebracht worden. Jemand, der hätte bequem einfach fliehen können ins Deutsche Reich, da wäre er in Sicherheit gewesen, aber er hat ausgehalten. Er hat das Leiden getragen. Das ist eine Sache, die ist fast 100 Jahre her, aber diese Geschichten passieren heute. In Syrien, da halten einige Christen noch aus. Bei diesen mordenden muslimischen Schergen, die da über sie herfallen. Wo eine 2000 Jahre alte Kultur zerstört wird und unsere Politiker schweigen, machen nichts. Eine Katastrophe. Ausrottung. Ich habe vorhin darüber gepredigt, in einem 16 Uhr Gottesdienst. Danach kamen drei syrische Menschen zu mir. Ich hatte die gar nicht gesehen, kannte die gar nicht, die waren das erste Mal hier. Und haben die gesagt, danke, dass sie darüber gesprochen haben. Es waren Christen. Und dann sagte eine, meine Frau und meine Kinder sind noch unten, südlich von Aleppo. Und ich weiß nicht, ob sie das überleben werden. Wir werden geschlachtet, hat er gesagt. Wir werden geschlachtet. Nicht? Nur weil wir an Christus glauben. Menschen, die es aushalten. Und Das ist das, was nicht Gott von allen verlangt, dass wir das Martyrium leiden, aber dass wir ein Stück weit leidensbereiter werden. Und das müssen wir als Christen in dieser Gesellschaft, die sich so rasant wandelt, auch. Wir sollen den Rücken gerade machen, das Kreuz durchdrücken für das Kreuz Jesu Christi. In einem Staat, der sich zunehmend islamisiert, sollen wir für die christlichen Werte und vor allen Dingen für Jesus Christus eintreten. Und auch dann bereit sein, Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich habe letzte Woche mit einem Bruder gesprochen, der sagte mir, ich schaffe das nicht, an meiner Arbeitsstelle den Herrn zu bezeugen. Ich schaffe das nicht, von Jesus zu sprechen. Ich habe Angst, dass ich Nachteile bekomme. Da habe ich ihn gefragt, wieso schämst du dich denn für den Heiland? Da hat er auch keine Antwort drauf gehabt. Und es geht vielen so, dass sie so denken, na, ob das so gut ankommt in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, lieber doch mal einen Gang zurück. Wirkliche Christen gehen nach vorne, die sind auch bereit zur Konfrontation. Auch die Weisen hier, der König Herodes, der gibt einen klaren Befehl. Wenn ihr ihn gefunden habt, kommt zurück und sagt mir, wo er ist, er will ihn umbringen. Aber das tun sie nicht, da sind sie ungehorsam. Gehen nicht im Mainstream mit, sondern gehen einen anderen Weg wieder nach Hause. Sind bereit, auch die Konsequenzen zu tragen, wenn sie erwischt worden wären, halt nicht. Was hätte der König wohl mit ihnen gemacht, halt nicht. Und das sollen wir auch sein. Wir sollen bereit sein, Leiden zu tragen. Um Christi willen, da wo es gefordert ist. Wir sollen uns nicht irgendwie in Martyrium reingehen, wo es nicht dran ist, halt nicht. Aber da, wo wir berufen sind, da sollen wir auch bereit sein, so sagt es die Bibel im Hebräerbrief, auch mal die Schmach für Jesu Christi zu tragen. Das ist unser Geschenk an den Heiland, die Myrrhe. Wir müssen diesem Gott kein Geld bringen, dem müssen wir auch nicht irgendeinen Ochsen schlachten, halt nicht. Wir sollen ihm bringen unsere Nachfolge und unsere Leidensbereitschaft eben in dieser Nachfolge. Und das möchte ich dir mitgeben, nicht nur für dieses Weihnachtsfest, sondern auch für die Zeit, die kommt. Sei bereit, für Jesus einzutreten. Auch wenn du da keinen Applaus in deiner Familie kriegst. Auch wenn du da keine Beförderung bekommst, aber von dem lebendigen Gott, da wirst du beschenkt werden, wenn du ihn beschenkst mit deiner Leidensbereitschaft. Das ist das Geschenk der Myrrhe, das Geschenk der Leidensbereitschaft. Ich weiß nicht, ob sie ihre Geschenke schon für beieinander haben, für heute, für morgen, für die Tage, die jetzt kommen. Ich denke mal schon, zumindest für die Menschen um sie herum, für die Enkel, für die Töchter und Söhne, für den Ehemann, für den Vater, da haben sie vermutlich alles beieinander. Aber wie sieht es denn aus für die Geschenke für unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus? Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Wie sieht es aus mit deiner Anbetung? Und wie sieht es aus mit deiner Leidensbereitschaft? Wenn man so am 24. feststellt, hier haben wir noch einen vergessen, weil der kommt doch auch zur Fete, nicht? Dann fährt man noch schnell los und dann besorgt man noch irgendeinen Blödsinn, irgendein Parfüm oder irgendeine Flasche Wein, halt nicht, dann sorgt man noch schnell dafür, dass wenn ein Geschenk fehlt, dass man sagt, dass das noch da ist. Und wenn ihr jetzt feststellt, in dem, was ihr Jesus schenken sollt, da fehlt was, dann müsst ihr nicht jetzt zu einer Weinhandlung laufen oder irgendwo in eine Parfümerie, sondern müsst ihr einfach schauen, was ihr persönlich im Glauben vor Gott tun müsst. Wie ihr den Glauben stärkt, wie ihr in die Anbetung geht, im Gebet, oder wo ihr bereit seid zur Leidensbereitschaft. Aber wenn ihr es feststellt, dann bitte, dann besorgt diese Geschenke, die ihr Jesus schenken sollt, die auch die Weisen unserem Heiland geschenkt haben. Was wir Jesus schenken sollen, das Geschenk des Goldes, das Geschenk des Glaubens, zweitens das Geschenk des Weihrauches, das Geschenk der Anbetung und drittens das Geschenk der Myrrhe, das Geschenk der Leidensbereitschaft. Die Weisen gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Amen.